Das blaue Sofa. Live von der Leipziger Buchmesse.
Hallo und herzlich willkommen hier in Leipzig auf der Buchmesse. Neben mir auf dem blauen Sofa begrüße ich eine der berühmtesten und bekanntesten und lateinamerikanischen Lyrikerinnen und Schriftstellerinnen. Willkommen, Gioconda Belli. Herzlich willkommen.
Thank you. Very nice to be here.
Ich freue mich, hier zu sein.
Gioconda Belli hat uns ihren aktuellen Roman mitgebracht, Mondhitze, erschienen bei Drömer. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen lustigeren, intensiveren Roman über die Menopause gelesen in meinem Leben.
Well, because I think it's a,
naja,
subject.
Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ein ziemliches Tabu bisher war. Und ich habe mich ein bisschen auf solche Tabus spezialisiert. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für Frauen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Lebenszeit ist, was passiert, wenn man in der Menopause ist, was passiert, wenn man aufhört, reproduktiv sein zu können. Und wenn man, ja, die Kinder sind groß, man will sich vielleicht nicht mehr so für den Mann aufopfern und man kann anfangen, für sich selbst zu leben. Und die Geschichte von diesem Roman ist eben über diese Frau, die so eine Art Anfall hat. Sie ist total besorgt, weil ihre Menopause beginnt. Aber sie findet nicht nur einen neuen Liebhaber, übrigens durch einen Unfall, eins von diesen unglaublichen Zufällen, die es so im Leben gibt. Und sie findet sich aber auch selbst. Und das ist mehr oder minder, worüber ich schreiben wollte in diesem Roman. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine einsame Zeit im Leben. Keiner sagt uns, was da zu erwarten ist. Die Gesellschaft, die ist darauf ausgerichtet, Frauen zu entwerten. Und ich wollte da ein Statement machen. Ein Statement dazu, wie schön diese Jahre auch sein können, die Menopause.
Und ich glaube, das ist genau das, was sie auch ausmacht, schon immer ausgemacht hat, dass sie auf der einen Seite Schriftstellerin sind und auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, Aktivistin, Feministin. Also, dass sie so richtig zu trennen kann man, das ist es eigentlich nicht bei ihr und in ihren Büchern, oder? Sie sind beides.
Ja, ich glaube, was wirklich wichtig hier ist, ist, dass ich das mit meinem Schreiben tue. Als ich die bewohnte Frau schrieb, da habe ich mich entschieden, dass Frauen bestimmte Dinge ausdrücken müssen. Wie ist das zum Beispiel in einem Krieg? Ich habe einen Krieg miterlebt. Wie ist es, bei uns war das der Kampf gegen Somoza in Nicaragua. Ist das anders, da eine Frau zu sein? Und darüber habe ich geschrieben. Und dann habe ich zum Beispiel von Kastilien, die Königin von Kastilien geschrieben, also eine Königin, die eingesperrt wurde, als sie 29 war, einfach wegen der Machtkämpfe zwischen ihrem Mann und ihrem Vater. Und das ist auch eine Geschichte. Auf Spanisch wird sie die verrückte Königin Johanna genannt. Und ich wollte sie verteidigen, denn sie war nicht verrückt. Sie war eine der talentiertesten Prinzessinnen in der Renaissance. Und dann habe ich über die Zukunft geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, Die Republik der Frauen. Und da geht es um eine feministische Utopie. Und es ist auch sehr lustig, es sind diese Frauen, die diese Partei der erotischen Linken gründen und sie kommen an die Macht und sie verändern die Macht. Das ist also wirklich mein Ding, über diese Dinge zu schreiben, über diese verschiedenen Dinge, die im Leben einer Frau passieren können. Aber dieses hier, das war wirklich eine Herausforderung für mich persönlich. denn ich bin jetzt 60. Und ich sagte mir selbst, also in dem Alter, meine Mutter und all diese Leute, die sagen einem mehr oder minder so, jetzt bleibt nur noch übrig zu sterben. Aber ich fühlte mich klasse. Ich fühlte mich fantastisch. Und ich fühlte, dass ich noch einen ganz schön langen Weg vor mir habe. Und ich dachte, nee, das muss ich Frauen sagen. Alles, was die so sagen in der Propaganda, ist, naja, das stimmt einfach nicht. Und das andere ist, Männer, naja, also sie wissen, es gibt die erektile Dysfunktion, die gibt es in einem gewissen Alter. Und das wird mit Viagra gelöst. Zack. Und dann gibt es diese ganzen Werbeanzeige mit all diesen erfolgreichen Männern. Und das ist so unheimlich sexy. Ja.
Ja, ich hatte das Gefühl, wir lernen ja in Ihrem Roman nicht nur Emma kennen, sondern wir lernen auch Ihren Mann kennen. Und der ist auch in der Menopause, trotz Viagra. Also aber bleiben wir erstmal bei Emma. Emma ist eine wunderschöne Frau, stelle ich mir vor. Emma ist Arztgattin, es geht ihr prima. Sie wohnt in einem wunderbaren Haus, ihre Kinder sind bereits aus dem Haus, Sohn und Tochter. Und jetzt, ja, langweilt sie sich irgendwie zu Tode, oder? Sie hat ja alles.
Ja. Oh ja, denn das passiert einer ganzen Menge Frauen. Sie opfern ihre Karriere, sie erziehen die Kinder und dann verlassen die Kinder das Haus. Und tja, eine ganze Reihe der Ehemänner, die werden dann langweilig, nicht alle, aber ich muss das sagen. Und ja, die Beziehung ermüdet einfach. Also diese Frau weiß, dass sie eigentlich ein Talent für Medizin hat. Aber sie kommt nicht auf die Idee, zurück an die Uni oder so zu gehen.
Ja, sie hat das Studium abgebrochen. Sie hat es abgebrochen wegen der Familie.
Ja, genau. Sie hat geheiratet und hat dann mit der Uni aufgehört. Ja, und dann diese zufälligen Glücksfälle, wie dieser Unfall. Sie überfährt einen Mann mit ihrem Auto. Das erweist sich aber als Glücksfall. Und ich wollte darüber erzählen, wie ein solches Ereignis das ganze Leben verändern kann. Etwas, was auf den ersten Blick total irrelevant wirkt. Aber wir sehen das sehr oft, dass ein ganz kleines Ereignis das ganze Leben verändern kann. Und dieses Ereignis hier bringt sie in Kontakt mit diesem Mann, und der ist aus einem ganz armen Gebiet von Managua, aber er ist ein Künstler. Er ist Schreiner, aber er ist so ein künstlerischer Schreiner, und er liebt seine Arbeiten, und sie hat das Gefühl, sie muss sich jetzt um ihn kümmern, denn bei dem Unfall hat er sich den Arm gebrochen, und sie fängt an, sich um ihn zu kümmern. Und dann ja, dann entwickelt sich da diese Beziehung, die ihr ganzes Leben in Frage stellt.
Ja, und vor allen Dingen, die auch sie konfrontiert mit einer ganz anderen Welt. Also wir befinden uns in Managua, in der Hauptstadt Nicaraguas. Und ja, sie lebt in diesem bürgerlichen Leben und plötzlich stellt sie fest, ja, da gibt es Menschen, die leben unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Und das ist gerade als Ärztin für sie natürlich erschütternd, auf welche Verhältnisse sie da trifft durch, ja, durch diesen Turning Point, durch diesen Unfall.
Ja, sie weiß das ja eigentlich, dass es diese Leute gibt. Aber es hat auch mit einer Revolution zu tun. Wir hatten ja eine Revolution in Nicaragua, aber es hat nicht alles verändert, das verändert werden sollte. Naja, es gibt so eine gewisse Nostalgie für diese Dinge. Also er zum Beispiel, Ernesto, er war ein kleiner Junge, als die Revolution stattfand, und seine Eltern dachten, alles wird sich verändern. Und dass die Situation so hoffnungslos schien, und sie haben geträumt und sie haben sich das gewünscht, dass sich was verändert wird. Aber was ist daraus geworden? Die Armutsfrage ist nicht gelöst, nur dadurch, dass man sie lösen will. man muss seine eigene Wahrheit im Leben finden. Und da ist eben eine Art von Kommunikation, die zwischen Emma und Ernesto, die über die sexuelle Anziehung hinausgeht, die zwischen ihnen existiert. Ich wollte diesen Level ja, in Nicaragua ist es auch ein bisschen so, die Menschen sind etwas enttäuscht. Man verliert den Glauben, dass Revolutionen wirklich etwas verändern können, dass sie die Gesellschaft verändern können. Aber wir lernen auch, dass das, was die Gesellschaft wirklich verändert, dass das die Dinge sind, die man jeden Tag tut, dass man nicht für eine, auf eine Revolution warten soll. Man wartet und wartet, aber man könnte jeden Tag etwas tun und diese Revolution könnte dadurch stattfinden. Zum Beispiel, als sie anfängt, sich in diesem Gebiet da zu engagieren, gegen Malaria zu kämpfen, das ist heroisch auch. Das ist heldenhaft und sie lernt, das dann, im Alltagsleben zu tun.
Genau, und erst dann versteht sie, wo überall die Lücken sind, wo es überall fehlt und alles. Sie selber sind aus Nicaragua, sind dort geboren und sie haben auch versucht, in der Revolution mitzukämpfen. Sie hatten schon Kinder, aber das hat sie nicht davon abgehalten, im revolutionären Kampf einzutreten. Dann haben sie doch ihr Land verlassen. Sie sind dann für viele Jahre ins Exil gegangen. Hatten sie da die Hoffnung verloren, dass sich etwas ändern könnte?
Naja, ich hatte übrigens zwei Exile. Einmal musste ich Nicaragua verlassen wegen der Revolution und weil ich verfolgt wurde. Ich wurde in Abwesenheit verurteilt von einem Militärgericht. Das andere war mehr so ein persönliches Exil. Ich war sehr deprimiert, als nach den Sandinistas 1990 eine neue Regierung kam und mein Mann damals, das ist übrigens auch eine sehr romantische Geschichte, ich war Sprecherin der Sandinista-Partei und er war ein Journalist für das öffentliche Radio und ich war für die Journalisten zuständig und er ist gekommen, wollte ein Interview von mir und er interviewt mich jetzt seit 29 Jahren, so ist das. Und nach diesem Verlust, meine Mutter ist auch damals gestorben, da habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir in die USA. Er wollte zurück, er war seit 6 Jahren in Nicaragua und er wollte seinem eigenen Ruf folgen sozusagen und er wollte zum Beispiel zu Filme gehen und so. Und ich ging mit ihm und bin hin und her mit gereist, mal in Nicaragua, mal dort. Ich habe also nie den Kontakt nach Nicaragua verloren. Ich habe da auch in den Wahlkampagnen mitgearbeitet. Ich habe in Frauenfragen mich engagiert. Also ich habe das Gefühl für Nicaragua nicht verloren. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein kleines Land, das konnte man fast schon in die Tasche stecken oder ins Herz und mit sich schleppen. Und ich habe es immer in meinem Herzen getragen. Ich habe wirklich mich nie so in den USA engagiert.
Und jetzt sind Sie auch wieder nach Hause zurückgekehrt. Also nach Nicaragua für immer, oder?
Ja, ich bin glücklich, zurück in Nicaragua zu sein. Und ich engagiere mich jetzt da mit anderen, was andere politische Themen betrifft. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die Hoffnung stirbt nie.
Ja.
Und ich glaube, dass wir die Welt verändern können. Ich habe einen sehr, sehr starken Glauben an Frauen. Ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo sich Frauen wirklich in die politische Arena begeben sollen. Denn diese Welt, die hat zurzeit keine gute Richtung, wo es hingeht. Und ich denke, Feministinnen, wir müssen die Politik feministischer machen. Wir müssen solche Fragen des Mitleids auch politisch machen. In meinem Roman Republik der Frauen, da sagen die Frauen, wir werden dieses Land reinigen, wir werden es ausputzen, wir wollen es abwaschen. Diese hausfrauliche Sprache praktisch. Weil ich glaube, wir haben so eine Ethik der Versorgung als Frauen. Und ich glaube, die Welt braucht das.
Und in Ihrem aktuellen Roman Mondhitze, da lernen wir natürlich auch die Tochter kennen von Emma. Und dann hat man auch das Gefühl, das ist eine neue Generation. Sie hat schon sehr viel aus dem gelernt, was sie bei ihrer Mutter sieht und was ihr bei ihrer Mutter auch gar nicht mehr gefällt, oder?
Ja. Also sie ist da ganz anders. Ich sehe das in der Generation meiner Tochter. Es gibt da so eine Enttäuschung. Gleichzeitig finden sie aber noch keinen so richtigen Weg, wie sie die Dinge ändern können. Für uns war es schon toll, diese großen romantischen Ideale zu haben. Und für unsere Jugend war das wunderbar. Aber die Welt hat sich ja verändert, sie ist viel komplexer. Sie müssen jetzt ihren eigenen Weg finden in einer ja auch düstereren Gasse, die diese Welt jetzt ist. Es ist eine düsterere Zeit. Und ich denke, sie werden aber ihren eigenen Weg finden. Und ich möchte auch ich bin interessiert daran, wie das sich entwickeln wird. Aber die sind erwachsen und wir müssen die machen lassen. Wir sollen nicht ihnen unsere Ideen aufzwingen. Wir werden sehen, es wird interessant sein.
Und es müssen ja auch nicht immer die großen revolutionären Ideen sein. Manchmal, glaube ich, sind es auch die kleinen Schritte. Bei der Tochter von Emma hattest du das Gefühl, es war schon für sie eine Befreiung, dass sie nicht immer rausgeputzt sein musste. Also, dass sie nicht so viel auf ihre Äußerlichkeiten Wert legte wie die Mutter. Sie konnte dadurch auch gar nicht so enttäuscht sein, wenn dann mal irgendwie ein Pfund zu viel war auf der Hüfte oder so. Also, das ist schon so sehr viel Freiheit, die da natürlich immer aus diesem jungen Mädel sprach, oder? Da war Emma schon noch sehr, sehr eingefahren in ihre weibliche Rolle.
Ja, genau. Ich denke, in diesem Roman haben wir dieses komplexe Konstrukt. Es ist gut und leicht zu lesen, aber es geht zum Beispiel auch um die Ehe. Es geht darum, was passiert, wenn die Leute sich nicht mehr wirklich treffen. Wenn sie sich gar nicht mehr wahrnehmen, in langen Ehen, dann kommt immer der Vorwurf von den Frauen, du siehst mich ja gar nicht mehr. Sie kümmert sich um das Haus, um den Haushalt, aber sie fühlt sich gar nicht mehr wahrgenommen. Sie hatten sich so aneinander gewöhnt und in dem Moment, wo sie das merkt, das ist, die Kinder sind erwachsen, sie haben das Haus verlassen und dann stellen die Frauen fest, was sie und ihren Mann vereint hat, war über die Kinder reden. Und wenn die Kinder dann aus dem Leben raus sind und ihr eigenes Leben leben, dann haben wir dieses leere Nest und sie geht durch all diese Veränderungen in ihrem Leben und sie muss sich selbst wiederfinden. Und ich denke, dieses Buch, das befindet sich eben auf dieser Weggabelung auch von ihr. Und dann trifft Emma plötzlich diesen Mann. Ich wollte auch Sex in diesem Roman haben. So auch was Liebe, Sex, Romantik. Ohne dass es jetzt, Sie wissen, zu leicht wird. Es ist trotzdem eine komplizierte Beziehung. Wir wissen nicht, was passieren wird. Das Ende ist offen. Aber ich glaube, es zeigt ziemlich gut, wie man nicht die Fähigkeit verliert, zu fühlen, Gefühle zu haben, auch wenn man älter wird.
Auf jeden Fall. Das lernt man nämlich auch bei Eduardo, bei ihrem Mann, finde ich. Den haben wir jetzt ganz, den haben wir irgendwie ganz vergessen. Er ist Arzt und sie erzählt gerne vom Krankenhaus. Und da ist sie auch ganz schön unfair. Die langweilt sich zu Tode. Und und dann kommt sie eigentlich auch in die Menopause, oder?
Yes.
Oh ja. Ja, er hat auch seine Menopause. Und ich mag einen Ausschnitt da besonders gerne. Das hat sich ganz leicht geschrieben, diese Passage. Und dieser Mann überlegt, er denkt darüber nach, wie es ist, wenn man eine Frau ist. Und all diese körperlichen Dinge, die Körper von Frauen sind ja so kompliziert. Also ich erinnere mich daran, als ich das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir las. Oh, das hat ja diese langen, deskriptiven Passagen über den Körper der Frau und wie anders der ist und wie komplex der ist. Und man hat alle, er ist verwirrt, er weiß nicht so, auch als Arzt weiß er ja nicht so wirklich, was jetzt da vorgeht im Körper seiner Frau. Und hat da sehr schlichte biologische Antworten. Aber er spürt diese Leere ja auch. Er spürt die Leere der Beziehung. Und dann ist das so ein, ja, so eine kleine Verwicklung, aber die erzähle ich Ihnen nicht, denn Sie sollen das Buch ja lesen. Aber da gibt es so eine kleine Verwicklung und er muss auch über sein Leben nachdenken, er muss sein Leben neu bewerten. Ja, das muss auch er.
Ja, ganz genau. Wir sollten nicht alles erzählen. Sie müssen sich selber überraschen lassen von dieser wunderschönen Frau. Von ihrem, ja, auch nicht langweiligen Mann. Am allerbesten ist natürlich der Geliebte, ich sag's Ihnen. Diese Passagen sind traumhaft. Wahrscheinlich alle Frauen, nicht nur in der Menopause, würden gerne solche Zeilen lesen, nicht nur lesen. Jaconda Belli, es war schön, dass Sie hier waren mit Ihrem aktuellen Roman Mondhitze aus dem nicaraguanischen Spanisch, übersetzt von Lutz Gliche und erschienen bei Drömer. Vielen Dank.
Das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von Bertelsmann, Deutschlandradio Kultur und ZDF.